Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bevor ich zur Predigt komme, liebe Geschwister, noch eine kurze erfreuliche Mitteilung. Ich habe mich gerade noch mit Bruder Lehmann unterhalten, ob wir es im Anschluss an den Gottesdienst machen. Er hat gemeint, es darf in Kürze auch vor der Predigt sein. Es hatte am vergangenen Dienstag ein Vierertreffen gegeben. Von der Freien Christlichen Gemeinde waren die Brüder Adi Fey und Martin Lutz zugegen und von unserer Gemeinde Bruder Frank Lehmann und ich. Es war von den Brüdern der Freien Christlichen Gemeinde nun der Wunsch gekommen, dass wir uns doch einmal zusammensetzen und uns Gedanken machen, was einer Versöhnung noch im Wege steht. Und es war vom ersten Augenblick an ein sehr brüderliches, man kann fast sagen herzliches Gespräch und eine sehr offene Begegnung. Ich saß zum Teil auch einfach dabei, habe dazugehört, was mich sehr gefreut hat, dass man die Brüder auch sich offen rückblickend nochmal unterhalten haben, was hat damals eigentlich zu all den Spannungen geführt, was hat es gehindert, dass man eine Lösung fand, die das Zusammenbleiben ermöglicht hat und auch dieses Zurückblicken fand nicht in gegenseitigen Vorwürfen, sondern im Geist der Selbstkritik und der brüderlichen Liebe statt, hat mich sehr gefreut. In der Summe dürfen wir unseren Gemeindegliedern sagen, beide Gemeindeleitungen wünschen ausdrücklich die Versöhnung, wobei auch wichtig ist, es geht im Moment um Versöhnung, nicht um Vereinigung. So Gott will, mag das zu einem späteren Zeitpunkt auch noch möglich sein, aber im Moment geht es ausdrücklich um Versöhnung, dass geistlich das wieder bereinigt wird, was gegebenenfalls noch zwischen Einzelnen oder den Gemeinden steht. Und beide Gemeindeleitungen wollen ihre Geschwister ganz dringlich auch bitten und ermutigen, dass ein jeder selber prüfe vor dem Herrn, wo er noch irgendetwas mit Geschwistern der anderen Gemeinde oder auch die sonst wie gegangen sind, zu bereinigen hat, wo noch Sünde, Schuld, Trennendes da ist und das mit den anderen in Ordnung bringt. Und ich denke, wir dürfen darüber hinaus auch sagen, wo auch sonst einfach Kontakte auf der Strecke geblieben sind in den letzten Jahren durch die Spaltung, vielleicht auch vorher schon, ermutigen wir euch ganz herzlich auch zu überlegen, wo ein jeder diese abgebrochenen, verloren gegangenen Kontakte wieder anknüpfen, auffrischen kann, dass der Herr wieder Wege der Versöhnung und des Aufeinanderzu im Geist unseres Herrn Jesus schenken möge. Soweit in aller Kürze. Viele haben viele Jahre dafür gebetet, ich auch, und jetzt sind wir von Herzen dankbar, dass dieses erste Treffen, das wohl nicht das letzte sein wird, stattgefunden hat. Und dann wenden wir uns dem Predigttext zu, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ihr habt schon gesehen, die Predigt heute knüpft mit einem wichtigen Stichwort an die Predigt vom letzten Sonntag an, nämlich dem Stichwort Segen. Letzten Sonntag stand die Predigt unter dem Thema Miteinander, gesegnet leben. Heute heißt das Thema Aufbruch zum Segen oder auch Unterthema von der Berufung zur Erfüllung. Zum Segen hat uns Gott berufen, aber nicht jeder, der berufen ist, macht sich auch auf den Weg, dass die Erfüllung des Segens in seinem Leben erfährt. Fünfmal ist in diesen kurzen Versen die Rede vom Segen. Gott ruft Menschen, dass sie ihm nachfolgen, dass sie an seiner Hand das Leben haben, nicht etwas vom Leben, sondern das Leben in seiner Fülle, dass sie in seinem Segen leben. Deshalb also das Thema Aufbruch zum Segen. Den Aufbruch dazu braucht's bis heute. Wir leben ja von Natur aus keineswegs in Gottes gesegneten Wegen, sondern in unseren eigenen ungesegneten und eigensinnigen Wegen der Sünde. So war es auch vor gut 4000 Jahren mit Abraham und so ist es bis heute. Deshalb ruft Gott uns heute, so wie damals den Abraham, dass wir aufbrechen in ein gesegnetes Leben mit ihm. Abraham stammt aus Ur in Chaldea. Klassischerweise wurde dieses Ur im Zweistromland, im östlichen Zweistromland angesiedelt. Wir sehen es da unten, Persischer Golf, hier Ur, hier Israel. Heute wird sehr ernst diskutiert, ob das Ur des Abraham tatsächlich wo ganz anders lag, nämlich da oben, oberhalb von Haran, nicht im östlichen Zipfel des Zweistromlands, sondern im nordwestlichen Zipfel. Hat auch auf den ersten Blick eine Sache für sich. Ich habe mich schon als junger Bibelleser, weiß ich, gewundert, wenn wir im Kapitel vorher lesen, dass Tara aufbrach von Ur in Chaldea nach Kanaan und in Haran gelandet ist. Da fragt man sich, wenn man da unten losgeht, natürlich muss man oben irgendwo über die Wüste rum, Zweistromland, aber dann geht es ja irgendwann mal links runter Richtung Süden nach Kanaan. Ich habe mich immer gefragt, was hat er sich da oben ganz schön verzettelt, dass der nach Haran gelandet ist. Wenn tatsächlich Ur da oben liegt, noch weiter flussaufwärts, dann ist logischer, wenn er in Ur aufgebrochen ist, flussabwärts gereist, dass er dann aus irgendwelchen Gründen in Haran hängen geblieben ist. Was alles heute darüber diskutiert wird, ein Für und Wider, das muss uns heute nicht bewegen, da würden wir uns verzetteln. Entscheidend für uns und auch für Abraham damals war nicht, von wo aus er aufgebrochen ist. Entscheidend war und ist, dass er aufgebrochen ist. Aufgebrochen im Vertrauen auf Gottes Verheißung. Eines Tages schon vor ihm hatte Tara seine Familie mit sich genommen und war von ihr, von Ur nach Haran gezogen. Davon berichten die letzten Verse des vorausgehenden Kapitels 11. Hatte Gott damals schon gesprochen? Soweit ich es übersehe, sagt uns die Bibel darüber nichts. Es wird zwar häufig, glaube ich, so dargestellt, dass Tara auf halbem Weg des Gebotes Gottes hängen geblieben ist und Gott den Auftrag nochmal erneuert, aber soweit ich es im Blick habe, sagt das die Bibel nicht ausdrücklich. Wir wissen nicht, warum Tara aufgebrochen ist. Vielleicht wollte er aus dem heidnischen Umfeld seiner Heimat weg. Erst bei Abraham heißt es, dass Gott ausdrücklich zu ihm gesprochen hat. Wir liegen mit den Ereignissen noch recht nah an der Sintflut. Wenn ihr noch mal die Bibel in die Hand nehmt, dann seht ihr, als besonderes Ereignis zwischen der Sintflut und der Berufung Abrahams wird uns nur vom Turmbau zu Babel berichtet, Kapitel 11. Nach den einen Textvarianten wäre die Flut erst rund 300 Jahre vor der Geburt Abrahams gewesen, nach anderen rund 700 Jahre. Es hängt damit zusammen, dass die Ahnentafeln zum Teil 50 bis 100 Jahre mehr Alter haben bei der Geburt des ersten Sohnes als in den anderen Textüberlieferungen. Muss uns aber heute auch nicht sehr bewegen. Wir sehen es aber übrigens, wie nah wir noch an der Sintflut sind, wenn wir die Ahnentafel von Kapitel 11 anschauen. Da werden noch eine ganze Reihe um die 500 und mehr Jahre alt. Tara immerhin auch noch 205 Jahre, der Vater von Abraham. Wir sehen, wie in der Folge nach der Flut dann das Lebensalter Stück um Stück abnimmt, aber am Anfang noch sehr hoch ist. Abraham ist 75 Jahre alt, als ihn der Ruf Gottes in Haran erreicht. Sie müssen dort durchaus eine Zeit lang gewohnt haben, denn Vers 5 in unserem Kapitel 12 berichtet davon, dass sie sowohl an Menschen wie auch an Besitz in Haran zugenommen haben. Nun soll Abraham wieder aufbrechen. Weg soll er nun aus seinem Vaterland, weg von seiner Verwandtschaft, weg von seines Vaters Haus in ein fremdes Land. So sagt der Herr zu ihm. Abraham hört den Ruf und steht damit vor der Entscheidung, nimmt er an. Folgt er dem Ruf, den er hört? bricht er auf in ein neues, unbekanntes Leben mit Gott. Vertraut er oder lässt er alles beim Alten? Abraham hat gehört, was Gott gesagt hat. Er kann es beim Hören lassen. Er kann Sarah jeden Tag bis zum Ende seines Lebens davon erzählen, Sarah, Gott hat mir eine unglaubliche Verheißung gegeben. Ist das nicht herrlich? Wir können zahllose Nachkommen haben, ein eigenes Land. Abraham kann jede Woche mit seinen Freunden ein Riesenfest feiern, um sich an der Verheißung Gottes in gebührenden Rahmen zu freuen. Kommt er dadurch der Erfüllung dieser Verheißung näher? Nein, nicht einen Schritt. Was muss er tun? Genau das, was Gott gesagt hat, aufbrechen. Liebe Geschwister und liebe Gäste, so gilt es auch für unser ewiges Heil und für ein gesegnetes und fruchtbares Leben hier in dieser Welt. Es nützt nichts, wenn Gott ruft und ich höre nicht. Wir denken an das Wort, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. An viele ergeht der Ruf Gottes. Viele hören ihn, aber nur wenige folgen ihm. Stellt euch vor, ganz praktisch, es brennt im Haus. Eure Mitbewohner rufen Feuer, Feuer, alles raus hier. Aber ihr denkt, es ist so kuschelig im Bett, sollen die doch reden. Um eine Rettung kann ich mich auch morgen noch kümmern. Dreht euch um und schlaft weiter. Die Gefahr, dann in den Flammen umzukommen, ist hoch. Es hätte euch nichts genützt, dass jemand laut gewarnt hat. Es hätte euch auch nichts genützt, dass ihr den Warnruf gehört habt. So nützt auch nichts, wenn ich Gottes Ruf höre, aber ich gehorche nicht. Wir haben Gottes Ruf. Wir sollen seine Kinder sein. Er hat uns tausende Verheißungen gegeben. Wir können jetzt in den Gottesdienst gehen und jeden Sonntag davon hören. Wir können in der Bibel lesen und uns jeden Tag darüber freuen. Wir können Zeugnisse von Christen hören und lesen in Biografien, wie sich die Verheißungen Gottes in deren Leben erfüllt haben. Aber doch werden wir selbst nichts davon erfahren, wenn wir nicht aufbrechen. Ich befürchte, es versammeln sich jeden Sonntag Land auf Land ab Tausende zu Gottesdiensten, freuen sich an den Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat und leben die ganze Woche ohne ihn in ihrem alten Trott. Und wir gehören vielleicht auch immer wieder einmal dazu. Abraham ist aufgebrochen zum Segen mit 75 Jahren. Ich musste an den badischen Pfarrer Otto Rieger denken. Mit 60 Jahren kam er auf die Idee, wenige Jahre vor dem Ruhestand junge Menschen in sein großes Pfarrhaus aufzunehmen zum Bibelstudium und zum gemeinsamen geistlichen Leben. Daraus entwickelte sich ein Lebenszentrum und eine Bibelschule. Dieses Werk hat Gott begonnen, als er, Pfarrer Rieger, 60 Jahre alt war, und später schrieb er eine Selbstbiografie mit dem Titel »Mit 60 fing mein Leben an«. Abraham hätte entsprechend schreiben können, mit 75 fing mein Leben an. Von den ersten 75 Jahren bis dahin gibt's in der Bibel anscheinend nichts Nennenswertes über ihn zu berichten. Aber jetzt geht das Leben im Segen für Abraham richtig los, weil er aufgebrochen ist. Aber es gab eine Frage, über die sich Abraham zuvor klar werden musste. Vertraue ich Gott? Denn Abraham hatte nichts als nur das Wort. Vertraue ich diesem Wort des Herrn? Vertraue ich seiner Zusage? Bin ich bereit, alles aufs Spiel zu setzen, alles zu riskieren, alles hinter mir zu lassen, in ein neues, unbekanntes Land zu gehen, allein auf das Wort des Herrn hin? Nur im Vertrauen auf Gott kann man alte Sicherheiten zurücklassen. Ich habe Menschen kennengelernt, die hatte Gott auch gerufen. Denen hat er die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, dein Leben soll mir gehören. Aber sie konnten oder wollten nicht vertrauen. Manche fingen an aufzubrechen, zögerlich. Aber ein solches Leben, das dem Ruf Gottes nicht konsequent folgt, besteht meist aus mühevollem, vergeblichem Kampf und Scheitern. Ein gesegnetes Leben ist es in jedem Falle nicht. Liebe Geschwister, liebe Gäste, an dieser Frage hängt auch für uns alles. Vertrauen wir wirklich auf den Herrn und sind wir bereit, vorbehaltlos aufzubrechen in ein neues Leben an seiner Hand? Sind wir wirklich aufgebrochen mit unserem ganzen Leben zum Segen? Wer Gott nicht vertraut, kann nie echt mit ihm leben. Er wird nie lebend die Fülle haben, sondern ängstlich und kleingläubig bleiben. Ich erinnere mich an ein Gespräch vor nunmehr schon einigen Jahren. Ein Mann, mein Gegenüber in diesem Gespräch, war durchaus interessiert und offen für ein Leben mit Jesus. Aber sein entscheidender Einwand, der ihn noch zurückhielt, war: Ich habe Angst, wenn ich mich für Jesus entscheide, dass er mich dann als Missionar nach Afrika schickt. Ich habe ihm gesagt, Gott schickt nicht jeden nach Afrika. Die Gefahr, dass er es bei dir tut, ist relativ gering. Aber solange diese Angst deine Lebensübergabe an den Herrn blockiert, bist du geistlich noch nicht reif, dein Leben dem Herrn anzuvertrauen. Eine Entscheidung mit Vorbehalt, das geht nicht. Es ist wie in der Ehe. Ich kann mich in der Ehe beim Ja zum anderen nur ganz und vorbehaltlos auf den anderen einlassen oder ich muss es bleiben lassen. So ist es im Leben mit dem Herrn auch. Ich kann sagen, Herr, mein Leben soll dir gehören, ganz und gar, und du sollst mein Herr sein, egal wohin du mich führst. Aber sagen, Herr, mein Leben soll dir gehören, aber das und das und das nicht und das darfst du auf keinen Fall mit mir machen, geht nicht. Wie wollen wir konsequent uns von der Welt abwenden, wenn wir nicht begriffen haben, dass Gott uns Besseres schenkt, als die Welt uns je zu bieten hat? Egal wie und wohin er uns führt. Wie wollen wir je konsequent und vorbehaltlos aufbrechen zum Leben mit ihm, wenn wir nicht sicher sind, dass wir beim Alten, das wir zurücklassen, nichts Wesentliches versäumen? Wer aufbricht und sich dauernd umdreht und überlegt, wäre ich nicht doch besser zu Hause geblieben, was sagt Jesus? Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Aufbrechen, ohne Halbheiten, ohne Umdrehen, nach vorn, im Vertrauen auf den Herrn. Der Weg, den Abraham nun zu gehen hatte, war gewiss nicht das reine Zuckerschlecken. Er musste in ein fremdes Land. Wer öfter umgezogen ist, der weiß, wie schwer es sein kann, vor allem wenn er nicht nur innerhalb der Eichenau oder Umgebung 5 oder 10 oder 15 Kilometer da rundherum, wo man ja die alten Freunde, die alten Bekanntschaften, die alten Strukturen im Grunde alle noch hat, immer noch zum gleichen Arzt, immer noch in den gleichen Apotheke, immer noch in den gleichen Laden gehen kann wie vorher auch. Auch da bedeutet ein Umzug schon einiges. Möbel packen und so weiter. Aber wer wirklich richtig Heimat hinter sich gelassen hat, Freunde, Bekannte, der weiß, ein Umzug ist eine Zumutung, da bleibt viel Kraft auf der Strecke. Und wir sagen, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Dem Abraham ist es damals gewiss nicht leichter gefallen als älteren Menschen heutzutage. Mit 75 war er gewiss kein Frischling mehr. Er hätte Gott den Vorschlag machen können, lieber Herr, ich bin ein alter Mann und meine Frau Sarah ist auch nicht mehr ganz taufrisch. Den Sohn der Verheißung, den Erben, den kannst du uns doch auch in Haran schenken. Und wenn der dann in der Blüte seines Lebens auf der Höhe seiner Kraft ist, der kann dann jung und dynamisch ins verheißene Land aufbrechen. Aber für uns alte Leute ist das nichts mehr. Der Weg des Lebens und des Segens kann durchaus ein schwerer Weg sein. Er führte Abraham ins karge Gebirge Judas, nicht in die fetten Ebenen des Jordantals. Er führte Abraham in den Streit mit Lot. Aber Abraham und Lot konnten ihren Streit beilegen und der Weg des Segens geht weiter. Auch wir, liebe Geschwister, müssen immer wieder aufbrechen. Der Aufbruch zum Segen ist kein einmaliges Ereignis. Das Sesshaftwerden in den Dingen dieser Welt ist eine tägliche Versuchung für jeden von uns. Und ganz besonders den Jüngeren unter uns gilt, ihr habt noch einen langen Weg des Segens vor euch. Zieht nicht wie Lot hinab in die fetten Weiden von Sodom und Gomorra, wo Reichtum, Ehre und angenehmes Leben locken, wo das Leben aber am Ende unter die Räder der Sünde kommt und verdorben wird. Bleibt auf den Höhen bei Gott, auch wenn's karge Höhen und magere Weiden sind. Aber ihr werdet feststellen, hier ist der Ort des Segens. Da, wo der Herr ist, da ist der Ort des Segens für mich. Vertrauen wir, dass Gott uns Besseres schenkt, als die Welt je zu bieten hat. Und sind wir bereit zu einem konsequenten, ja vorbehaltlosen Aufbruch zum Segen jeden Tag aufs Neue. Wer sich entscheidet, Gottes Ruf zu folgen, der sollte begriffen haben, es gibt für mein Leben keine Alternative, als diesem Ruf zu folgen. Wir denken an Petrus, den der Herr fragt, wollt ihr auch weggehen? Und wir kennen seine Antwort, wohin sollen wir gehen? Wie geht's weiter? Du hast Worte des ewigen Lebens. Nur allein bei dir gibt's dieses Wort, das mein Leben neu und heil macht, das mich rettet für die Ewigkeit. Wo soll ich da sonst hin? Liebe Geschwister, schenke der Herr, dass wir das in dieser ultimativen Absolutheit und Einmaligkeit erkennen, nur beim Herrn Jesus. Und deshalb kann jeder andere Weg nicht mein Weg sein, weil es nicht der Weg des Segens sein kann. Abraham hat das begriffen und deshalb folgt er dem Ruf Gottes unmittelbar. Und dann sehen wir im weiteren Verlauf, wie für Abraham aus seinem Aufbruch durch viele tiefe Täler hindurch, aber doch unaufhaltsam ein großer Segen erwächst im Vertrauen auf Gott. Wie geht es heute? Aufbrechen mit Gott. Bei uns heißt es heute nicht mehr Kamele zusammentreiben, Zelte abbrechen und los. Es heißt seine Schuld erkennen und bekennen. Es heißt die Vergebung in Jesus annehmen. Herr, sei mir Sünder gnädig. Es heißt, ihn einzuladen, der Herr meines Lebens zu sein. Dann werden wir Gottes Kinder sein und bekommen die Gabe des Heiligen Geistes. Es ist ganz einfach, dem Herrn sagen, ja, ich will. Ich will, dass du mein Herr und mein Heiland und mein Retter bist. Komm du in mein Leben, ich will dir gehören. Es heißt, das alte Leben loslassen und aufbrechen zum Segen. Wie gut muss ich dazu sein? Eine spannende Frage, die viele umtreibt und die ganz einfach zu beantworten ist. Wie gesund muss einer sein, damit er zum Arzt darf? Lächerlich die Frage, nicht wahr? Genauso lächerlich ist die Frage, wie gut muss ich sein? Wie viel geistliches Verdienst muss ich mitbringen, dass ich mich dem Herrn nahen darf? Nix, gar nichts. Ich muss nur erkennen, dass ich krank bin. Geistlich sterbenskrank, auf dem Weg in die Verlorenheit. Ein Sünder. Und genauso, als geistlich Kranker darf ich zum Herrn kommen. Und ich muss nichts mitbringen, nichts tun zu meiner geistlichen Gesundung. Er hat alles getan am Kreuz von Golgatha. Jesus ist gekommen, die Sünder zu retten, nicht die Heiligen oder die Halbheiligen, die Sünder. Aber ist das nicht unvorstellbar und viel zu einfach? Auch das hält viele Menschen zurück, dass ich Gott nur meine Sünde, meine Schuld zu bekennen brauche und dann nimmt er sie weg, einfach so. Dass ich Gottes Kind werden kann durch ein kurzes Gebet mit 5 oder 10 Sätzen innerhalb von weniger als einer Minute. Dass ich dafür nicht ein ganzes Leben hart an mir arbeiten muss, sondern es einfach von jetzt auf gleich geschenkt bekomme. Dass der allmächtige Gott mein Leben führen und leiten will, bis in die kleinsten Dinge des täglichen Lebens hinein, geht diese Vorstellung nicht zu weit. Doch, liebe Geschwister und liebe Gäste, diese Vorstellung geht in der Tat zu weit. für unseren menschlichen Verstand. Aber unser menschlicher Verstand ist Gott sei Dank nicht der Maßstab für das, was Gott tun kann. Ich dachte bei der Vorbereitung an einen australischen Ureinwohner. Stellen wir uns solch einen Ureinwohner vor, der hat noch nie etwas anderes gesehen als seine kleine Buschwelt im Steinzeitalter und sein Diktoridu. Und eines Tages wird er von einem Bekannten eingeladen, meinetwegen nach Sydney oder in eine andere australische Großstadt. Zum ersten Mal in seinem Leben betritt er ein modernes Haus. Sie sitzen und plaudern, es wird Abend und dunkel. Er will Licht machen, er gruschelt seine Feuersteine aus der Tasche und sucht nach trockenem Reis. Da sagt ihm sein Bekannter, du brauchst nur auf den kleinen Schalter da an der Wand zu drücken, dann wird's hell. Der würde wohl denken, der ist verrückt. Gerade ist die Sonne untergegangen und der glaubt tatsächlich, bei Knopfdruck geht die einfach wieder auf. Dabei liegen in diesem Beispiel beide Welten ja noch im menschlichen Bereich. Was dagegen ist unser menschliches Denken und unsere Vorstellungskraft gegenüber der Wirklichkeit Gottes? Liebe Geschwister, deshalb ja, es ist so einfach. Wir dürfen es dem Herrn einfach sagen und im eigenen Augenblick, von jetzt auf gleich, dürfen wir Kinder Gottes sein, die wissen, mein Name steht im Buch des Lebens. Glauben heißt Wissen und Vertrauen, dass ich es mit dem lebendigen Gott zu tun habe, dem kein Ding unmöglich ist. Und im Vertrauen darauf gilt es, einen festen und gewissen Schritt zu machen. Ich musste ans Bootfahren denken. Der Moment des Einsteigens ist der schwierigste. Also mindestens geht mir es immer so, wenn ich am Ufer stehe und da steht so ein Ruderbötchen oder vielleicht auch der Schlauchbootkajak oder was man da so vor sich hat. Und dann kommt dieser spannende Moment. Man hebt einen Fuß und dann so leicht nach vorn und ins wackelige Boot hinein. Und der andere hängt noch am Ufer und der Mensch hängt dazwischen im Niemandsland. Und jetzt gilt es auch den zweiten Fuß entschlossen vom festen, vertrauten Boden abzustoßen und entschlossen ins Boot zu treten. Im geistlichen Leben, liebe Geschwister, meinen manche, sie könnten sich für diesen zweiten Schritt ein ganzes Leben lang Zeit lassen. So mit einem Fuß hinein ins neue Leben mit Jesus und mit dem anderen Fuß immer noch am vermeintlich festen Ufer des eigenen Könnens und Wollens zu bleiben. Aber ihr könnt es mal probieren, sei es an der Donau oder am Bodensee oder wo auch immer, wie lange das gut geht, wie lange ihr das aushaltet, mit einem Fuß im Boot und mit dem anderen an Land. Es gibt nur ein Hängen und Würgen. Und so ein Hängen und Würgen ist auch so ein geistliches Leben. Mit einem Fuß im Vertrauen auf Jesus, mit dem anderen Fuß noch im eigenen Wollen hängen. Manche sind in die Jesus-Nachfolge nie richtig eingestiegen. Sie sind noch nie wirklich aufgebrochen zum Segen. Abraham ist ein Vorbild des Glaubens. Mit welcher Kühnheit und Entschlossenheit ist er aufgebrochen? Und welchen Segen hat er erfahren? Wie hat Gott alle seine Verheißungen ihm gegenüber wahr gemacht? In den unmöglichsten Umständen. Es kommt ja nicht von ungefähr, liebe Geschwister, dass Gott den Abraham nicht sofort hinuntergeschickt hat. Das lag nicht einfach nur an der Sünde von Sodom und Gomorra. Es lag daran, dass Gott dem Abraham zeigen will, was er alles tun kann. Wir denken an den Lot. Der ist hinabgegangen in die fetten und fruchtbaren Ebenen von Sodom und Gomorra. Dorthin, wo die menschliche Logik sagt, der macht sein Glück. Da ist Geld und Wohlstand. Da bleibt auch an dem Lot genug hängen. Und wie kommt er von dort zurück? Nicht mit mehr als dem, was er in der Eile zusammenraffen und am Leib tragen konnte. Und Abraham? Der blieb in den mageren, steinigen, trockenen Hügeln. Aber in diesem unfruchtbaren Land macht Gott Abraham reich. Da, wo die menschliche Vernunft sagt, da kann einer doch nur mit knapper Not überleben, gerade so mit Ach und Krach über die Runden kommen, da schenkt Gott Segen im Überfluss. Gott hat alle Verheißungen wahrgemacht. Gott hat alle Versprechen erfüllt. Er hat ihm den Sohn gegeben, er hat seinen Nachkommen das Land gegeben, Er hat ihn in Jesus zum Segen gemacht für alle Völker. Gott wird auch an uns und unserer Gemeinde alle Verheißungen wahrmachen, wenn wir immer wieder vertrauensvoll mit ihm aufbrechen auf dem Weg des Segens. Amen.